Unter vier Augen, Ihr Wissenschaftspodcast der Ophthalmologie.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Unter vier Augen, dem Ophthalmo-Podcast. Mein Name ist Annika Licht, ich freue mich. Ich darf heute wieder mit Herrn Professor Grajewski sprechen. Schönen guten Tag.
Ja, schönen guten Tag. Freue mich, dabei zu sein.
Ja, wir freuen uns, dass wir Sie dafür erwärmen konnten. Sie sind ja inzwischen Teil eines Teams in Düsseldorf, das wir auch schon dazu erwärmen konnten, hier quasi einmal als Experten aufzutreten. Und Sie sind jetzt quasi der Mr. Uveitis, der uns ein bisschen da durchführt. In dem Themenmonat befinden wir uns nämlich, freundlicherweise unterstützt von Alimera. Und in dieser Folge sprechen wir über Tumorpatienten, die mit Checkpoint-Inhibitoren behandelt werden. Da drängt sich natürlich so ein bisschen die Frage auf, also wir wollen nicht zu tief in der Biochemie abschweifen, keine Sorge. Niemand muss der Angstschweiß ausbrechen. Aber wir sollten schon ein bisschen klären, was mit Checkpoint-Inhibitoren gemeint ist und wie das Ganze funktioniert. Denn die sind ja, deswegen reden wir auch darüber, schwer im Kommen. Also es ist schon sinnvoll, sich da überhaupt als Arzt und Ärztin mal mit zu befassen, würde ich mal behaupten. Wie funktioniert das denn? Ich überlasse das jetzt mal ganz frech Ihnen, das halbwegs zu umreißen.
Ja, vielen Dank. Also, das ist, man muss sich das so vorstellen, dass das Immunsystem normalerweise ja dafür bestimmt ist, Infektionen zu bekämpfen, durch Infektion aktiviert wird. Es ist auch eben dazu da, den Körper zu beaufsichtigen hinsichtlich entarteter Zellen, also hinsichtlich Tumorzellen und diese Tumorzellen ebenfalls zu beseitigen. Und wenn eine Immunantwort erfolgt, dann hat das immer so ein bisschen zwei Seiten. Wenn man die Immunantwort immer weiter heraufskalieren würde, dann hat man ja tatsächlich, und diese Erkrankung gibt es, Beispiel Uveitis, Defekte und Schäden am gesunden Gewebe. Ne? Also deswegen braucht das Immunsystem, und das ist ein Thema für ganze Symposien, verschiedene Kontrollmechanismen. Man könnte sagen, verschiedene Checkpoints, wo dann die Immunantwort geregelt wird. Und Checkpoint-Inhibitor beinhaltet, oder diese Medikamente sind Antikörper, die gegen bestimmte Moleküle wirken, die eigentlich dazu da sind, eine Immunantwort, die nicht mehr benötigt wird, oder generell eine Immunantwort vor einem Überschießen zu bewahren. Also Beispiel ist so dieses CTLA-4-Molekül und auch sogenannte Moleküle, die mit programmiertem Zelltod zu tun haben, kurz PD-1 genannt, die werden durch diese Antikörper blockiert. Und Sie können sich das eigentlich vereinfacht so vorstellen, dass man die Bremse von der Entzündungs- oder Immunantwort rausnehmen will. Also eine ungebremste Immunantwort haben will, weil man will ja den Tumor beseitigen, man will ja ein möglichst starkes Immunsystem. Und das ist dann gleichzeitig aber auch die, und das ist die andere Seite der Medaille, wenn man eine unkontrollierte Immunantwort hat, dann
kriegt man Probleme, wie zum Beispiel die Uveitis.
oder eben andere Autoimmunerkrankungen. Und damit beschäftigt sich dann auch diese Studie, wo retrospektiv Patienten, die unter einer solchen Checkpoint-Inhibitor-Therapie eine Uveitis entwickelt haben, einfach analysiert worden sind.
Wie viele haben die da zusammengekriegt?
Die haben 54 Patienten zusammenbekommen, was erst einmal gar nicht mal so viel sich anhört. Aber man muss andererseits sagen, das ist natürlich ein Thema, was jetzt nicht im Alltag oder noch nicht im Alltag des normalen Augenarztes angekommen ist, sondern schon eher an spezialisierten Zentren sich abspielt und auch da natürlich noch nicht in Massen, glücklicherweise nicht in Massen auftritt, aber die haben diese 54 Patienten retrospektiv analysiert und geguckt. Wir haben ja diese Einteilung schon in der ersten Folge jetzt unserer
Podcast-Reihe. Wir erinnern an die Sun-Klassifikation.
Genau, ja. Die wurde gemäß Sun-Klassifikation dann eingeteilt und dann haben die geguckt, welche Formen da auftreten, wie die behandelt worden sind, alles retrospektiv und was so das Outcome und die Prognose letzten Endes gewesen ist dabei.
Okay, also das haben Sie sich jetzt hier ein bisschen genauer angeguckt und die auch dementsprechend eingeteilt. Wenn die das Sie jetzt angeschaut haben, dann haben die ja jetzt aber auch nicht alle Medikamente sich angeguckt, sondern nur bestimmte Checkpoints. Vielleicht können wir einmal kurz nennen, um welche Checkpoints genau es hier geht.
Also zum einen tatsächlich über diese CTLA-4-PD-1-Schiene, diese Immun-Checkpoint-Inhibitoren im eigentlichen Sinne. Dann haben die aber auch noch eine modernere Therapie angeschaut, wo Signaltransduktionswege blockiert worden sind bezüglich MEK und BRAF. Das sind so Moleküle bzw. Faktoren, die für die Zellteilung und für die Zellproliferation wichtig sind. Und da hat man eben festgestellt, dass beim Melanom Mutationen in diesen BRAF-Genen dazu führen können, dass die Zellen ungehemmt wachsen. Und deswegen ist das so ein Target von dieser Art von Inhibitoren. Das greift also eigentlich hier nicht direkt ins Immunsystem ein. Man hat dennoch festgestellt, dass diese ganzen Eingriffe in den Zellstoffwechsel auch Effekte auf das Immunsystem haben können und da auch zu Uveitiden führen kann. Und letzten Endes werden diese beiden Therapien noch kombiniert. Also deswegen hat man letzten Endes drei Gruppen gehabt mit reinen Immun-Checkpoint-Inhibitoren, dann mit diesen Immun-Checkpoint-Inhibitoren, mit diesen Signaltransduktion-Inhibitoren und eben beide kombiniert.
Ja, und die haben verschiedene Tumortypen auch mit eingeschlossen. Sie hatten ja schon das Melanom erwähnt. An der Haut gab es eins. Dann haben die auch noch verschiedene Fälle mit uvealen Melanomen eingeschlossen, Lungenkrebs, Hodgkin, myeloide Leukämie und genau, dann auch noch Pleomorphe, Pleomorphes Xanthastrozytom, genau, ich hätte es kreuzen können, aber nicht ausschreiben können, sicherlich. Und das heißt, sie haben sich alles Mögliche angeguckt, nur dass es einmal gefallen ist und das danach dann auch nicht richtig geteilt. Nochmal in Subgruppenanalysen, weil dafür hatten sie ja auch nicht genug Patienten.
Ja, die haben das schon unterteilt in anteriore Uveitiden und posteriore Uveitiden, haben sie quasi zusammengeschmissen, also die intermediäre oder zusammengefügt, die intermediären und die posterioren in ihren verschiedenen Formen. Und letzten Endes haben die bei den 54 Patienten festgestellt, dass 35 davon eine anteriore Uveitis entwickelt haben und eben 19 eine posteriore Uveitis als Folge dieser Therapie.
Okay. Und wie verliefen die Uveitiden dann? Also sind die dann irgendwie weggegangen, wenn das Medikament wieder abgesetzt worden ist? Oder?
Also das glücklicherweise musste, und das ist ja immer bei Tumortherapien so ein kritischer Punkt. Man muss sich, will ja, dass der Patient überlebt und nicht am Krebs stirbt. Deswegen versucht man immer, alles möglich zu machen, um diese Therapie eben nicht zu reduzieren. Und man muss sagen, dass bei diesem Querschnitt in den meisten Fällen es möglich gewesen ist, die Therapie fortzusetzen. Bei den anteriören Uveitiden wurden überwiegend gute Ergebnisse mit einer Lokaltherapie, also mit Tropfen, erzielt. Bei den posterioren musste man zum Teil systemisch auch behandeln. Aber im Regelfall oder in vielen Fällen waren die Uveitiden hier ganz gut in den Griff zu bekommen.
Also die Therapie musste auch gar nicht abgesetzt werden?
Meistens nicht.
Okay. Und wenn man die abgesetzt hat, wie haben die Uveitiden sich dann entwickelt?
Also wenn man hat im Grunde, bevor man eine Therapie absetzt, man setzt die eigentlich fast nie komplett ab. Mit Ausnahme von ganz bestimmten Situationen, wo der Onkologe das mehr oder weniger gestatten würde, dass der Tumor so gut im Griff ist, dass das überhaupt in Erwägung zu ziehen ist und es müsste am Auge voranschreiten.
Also ich meinte jetzt eigentlich nicht, dass der Augenarzt es absetzt, sondern die Therapie ist onkologisch abgesetzt worden, der Patient ist glücklich und tumorfrei.
Ja,
und
genau.
Ist dann die Uveitis auch vorbei.
Bei den meisten Patienten war die Uveitis gut in den Griff zu bekommen. Man muss aber schon sagen, dass bei 18% jetzt in dieser Analyse sich eine chronische Entzündung entwickelt hat und dass man da auch die Therapie längerfristig fortsetzen musste.
Sie hatten aber auch noch angedeutet, dass es ja nicht nur die immunogenen Nebenwirkungen gibt, sondern auch noch toxische Effekte.
Genau, also bei den Signaltransduktionswegeinhibitoren gibt es auch toxische Effekte, die sich ophthalmologisch so manifestieren, dass es zu serösen Netzhautabhebungen kommt, die eigentlich so relativ ähnlich aussehen, wie man das von der CS kennt. Man hat subretinale Flüssigkeit, manchmal nur zentral, manchmal multifokal. Und so nach dem, was man heute weiß, scheint das ein toxischer Effekt zu sein, der bei Dosisreduktion oder Absetzen dieser Medikamente in der Regel reversibel ist. So. Und das kann man bisher sagen. Es hängt aber ein bisschen von der Lokalisation ab und der Visusminderung, inwieweit diese Nebenwirkung relevant wird. Es ist ganz spannend, auch wenn das so wie eine CCS aussieht, ist es im Grunde keine CCS, sondern ein anderer toxischer Defekt. Und wenn man eine Fluoreszeinangiografie bei diesen Patienten durchführt, dann sieht man nicht diese Veränderungen, wie man sie bei der CCS klassischerweise sieht, wie mit dem Pooling, mit dem Quellpunkt. Das sieht man da alles nicht. Überraschenderweise sieht die Fluoreszeinangiografie in solchen Fällen recht ruhig aus. Und es bestehen in diesen Fällen dann auch keine weiteren entzündlichen Zeichen.
Okay. Und sonst hat man noch andere toxische Effekte?
Das ist so, was man jetzt hinsichtlich des Auges weiß. Man muss dann zu diesen in dieser Studie untersuchten Uveitiden vielleicht noch hinzufügen, dass gerade bei Patienten mit Melanom es selten mal zu sehr schwerwiegenden Formen der Uveitis kommen kann, die so ähnlich verlaufen wie das Vogt-Koyanagi-Harada-Syndrom oder VKH-Syndrom. Und in diesen Fällen, das ist klinisch kaum voneinander zu unterscheiden, so der gemeinsame Punkt scheint eben zu sein, dass Melanozyten bzw. melaninhaltige Zellen da einen Angriffspunkt bilden. Und das ist ja durchaus erwünscht beim Melanom. Man will ja das Melanom beseitigen, aber gleichzeitig so als Querschläger kann es eben im Auge zu diesen Immunantworten kommen, die wirklich sehr, sehr schwerwiegende Entzündungen hervorrufen, mit bis hin zu sekundären Folgen wie Hypotonie und bis hin zur Erblindung letzten Endes, wenn man da nicht massiv gegensteuert. Und das ist tatsächlich so im Rückblick auch auf diese letzte Folge von uns. Das wird zum Beispiel auch so ein Punkt, wo man Stand heute so eine Kombinationstherapie aus intravitreal und gleichzeitig auch systemischer Therapie, zum Beispiel mit Cortison oder sogar immunsupprimierende Medikamente, die man natürlich in strenger Kooperation und nach Absprache mit dem Onkologen durchführen würde. Und damit lässt sich das in vielen Fällen bremsen, aber dennoch ist das sehr, sehr schwerwiegend mit vielen Komplikationen.
Okay, das heißt, also vielen Dank. Das heißt, wenn wir einen Patienten vor uns sitzen haben und wir haben irgendwo PE-Abhebungen, ich glaube, die hatten Sie vorher noch nicht genannt, aber die gehen ja auch fast ein bisschen unter in dem Paper. Also die PE-Abhebung und die seröse Netzhautabhebung. Wenn wir Patienten sehen, die sowas haben oder einen merkwürdigen FLA-Fall, der aussieht wie ein CCS und es ist irgendwie keins, und dann können wir auch mal daran, oder eine Uveitis und ein Patient, der halt sagt, der ist aktuell unter Chemotherapie, dann können wir schon auch mal an das Medikament denken und sollten da einmal nachfragen. Also das ist ja wahrscheinlich genau das, warum es sich auch lohnt, diese Studien zu machen.
Ja, unbedingt. Und generell ist das ja ein sehr wichtiger Punkt.
Unbedingt.
Die Medikamenten, man muss wieder ein Wort für die Medikamentenanamnese aussprechen. Das ist
für die Anamnese
wirklich,
generell.
Anamnese generell. Es ist immer erstaunlich, was bei der Anamnese dann schon im Vorfeld rauskommt. Und die Medikamente muss man immer alle berücksichtigen. Ganz besonders eben diese onkologischen Medikamente.
Ja, oder wie man so schön hört dann immer, also ich habe es jetzt echt schon oft so als Witz gehört, so schreiten Sie zum Äußersten, sprechen Sie mit dem Patienten.
Genau, ja, ja.
Also da haben wir in diesem Podcast dann auch nochmal eine gute Lanze gebrochen. Vielen herzlichen Dank Ihnen, Herr Professor Grajewski, für Ihre Expertise mal wieder. Nächste Woche leichen wir die nochmal aus, dann sprechen wir über Vitamin D und Uveitis, also Vitamin D, ein allgegenwärtiges Thema, gerade jetzt so im Frühling. Und genau, bis dahin bedanke ich mich bei Alimera für die Unterstützung, bei Ihnen, liebe Zuhörer, auch noch fürs Zuhören und wünsche Ihnen eine wunderbare Woche. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Unter vier Augen. Eine Produktion der Carecom GmbH unter der Leitung von Prof. Dr. Alireza Mirshahi und Tobias Kesting.